Infakt. Das Magazin.
Wunderschönen guten Abend euch Lieben aus dem Studio von Herz 87.9 mit einer Infakt-Sondersendung zum Thema Barrierefreiheit an der Uni Bielefeld. Ein sehr spannendes Thema, wie ich finde, denn vieles, was für mich einfach als total selbstverständlich erscheint, stellt für einige Menschen große Herausforderungen im Alltag dar. Sowas wird mir immer erst bewusst, wenn das Thema mal aufkommt. Es ist auf jeden Fall also an der Zeit, viel mehr auf Barrierefreiheit aufmerksam zu machen und vor allem auch zu sensibilisieren. Wie das ganze Thema hier an der Universität Bielefeld angegangen wird und wen man zum Beispiel zu diesem Thema ansprechen kann, das hört ihr in der nächsten Stunde hier bei uns bei Herz 87.9. Mein Name ist Minhorn Din. Was würdet ihr machen, wenn ihr mitbekommt, wie Menschen mit Behinderung beleidigt oder auf ihre sichtbaren oder unsichtbaren Merkmale ihrer Behinderung reduziert und diskriminiert werden? Behindertenfeindlichkeit oder auch Ableismus genannt, sehe ich zum Glück nur noch recht selten. Eine ausführlichere Erklärung für das Wort Ableismus fasst Herz 87.9 Redakteur Dorian Lehmkühler für uns nochmal zusammen.
Hä? Ich verstehe nur Bahnhof.
Das Fremdwort des Tages.
Das Wort Ableismus kommt vom englischen abled, das so viel wie unbehindert oder fähig bedeutet. Und Ableismus ist dann eben eine Weltsicht, in der bewusst oder unbewusst Menschen ohne Behinderung als wertvoller und wichtiger wahrgenommen werden als Menschen mit Behinderung. Das sehen wir zum Beispiel oft in unserer Sprache, wenn Behinderungen als Abwertungen benutzt werden, also ätzende Dinge als behindert, lahm oder verrückt bezeichnet werden. Doch Ableismus geht noch weiter. Er ist eng mit dem Kapitalismus verwoben, in dem vor allem Leistung zählt. Hier werden Menschen besonders abgewertet, wenn sie aufgrund einer Behinderung, psychischen Erkrankung oder Neurodivergenz wie ADHS oder Autismus weniger leisten können. Sie werden als weniger autonom gesehen und ihre Bedürfnisse weniger ernst genommen. Beobachten lässt sich das zum Beispiel gerade in der Pandemie, wo viele Menschen mit Vorerkrankungen sich besonders einschränken müssen, damit andere wieder mehr Freiheiten bekommen und die Wirtschaft weiterläuft, oder wenn Menschen in Behindertenwerkstätten für weniger als 2 Euro die Stunde arbeiten müssen. Ableismus kann aber sogar töten, wenn das Leben von Menschen mit Behinderungen als gar nicht mehr lebenswert angesehen wird. So wurden schon mehr als einmal PflegerInnen verurteilt, die Menschen mit Behinderungen umgebracht haben, im fehlgeleiteten Glauben, sie dadurch von ihrem wahrgenommenen Leid zu erlösen. Ableismus ist also mehr als eine Diskussion darüber, welche Worte noch mit gutem Gewissen sagbar sind. Es handelt sich um strukturelle Diskriminierung von Menschen mit Behinderung oder Neurodivergenz, die schlimmstenfalls immer wieder tödlich endet. Aber so weit muss es gar nicht kommen, um von Ableismus Betroffenen das Leben schwer zu machen. Ändern können wir das nur, indem wir alle uns mit dem Thema auseinandersetzen, besonders und nicht zuletzt auch mit dem, was AktivistInnen selbst zu dem Thema zu sagen haben.
Meistens findet Ableismus in gewöhnlichen Alltagssituationen statt. Statt auf Ableismus zurückzugreifen und andere Menschen abzuwerten, nennt die Dinge, die euch stören, doch einfach mal beim Namen.
Herz 87.9.
Das ESB ist das Referat für Studierende mit Beeinträchtigungen und anderen Stärken. Wer das ESB ist und was die genau machen, diese Fragen kann mir Michaela Kalweit jetzt beantworten. Hallo Michaela.
Hallo. Also wir vom Referat für Studierende mit Beeinträchtigungen und anderen Stärken bieten euch Studierenden an, in einer Atmosphäre, Austausch erstmal über chronische Erkrankungen und psychische Probleme, einfach erstmal ins Café zu uns reinzukommen und um die Hemmschwelle erstmal zu überbrücken. Dann möchten wir einfach mit euch über Probleme, Alltagsprobleme sprechen.
Wer seid ihr denn genau? Also wer macht das denn?
Wir genauer sind 5 neue, also Andrea, Maxi, ich und Olli. Wir sind 5 Mitarbeiter, Referenten. Ja, wir möchten gerne allen Studierenden, die unter einer Beeinträchtigung leiden, helfen, ihr Studium so angemessen wie möglich zu gestalten.
Ich hatte was von autonomes Referat vom AStA gelesen.
Ja.
Was heißt das?
Also wir gehören den AStA an. Wir können uns selbst verwalten in dem Sinne. Das heißt, wir können euch Ratschläge geben, alles, aber es ist keine rechtliche Beratung in dem Sinne.
Aber wenn jetzt Studierende oder beziehungsweise können sich Studierende mit Beeinträchtigungen also jederzeit an euch wenden, wenn sie irgendwie Probleme haben beim
sehr
Studium oder?
Ja, sehr gerne während des Studiums. Es geht darum, Anträge auszufüllen für Nachteilsausgleiche, für Beschwerbehinderungen. Und wir wissen, wie schrecklich das ist. Schriftverkehr mit den Ämtern. Und oftmals wird es abgelehnt. Und,
so also ihr helft auch viel mit Anträgen und solchen Sachen, ja. Wenn die... Ja, okay, cool. Mhm. Ich habe jetzt auch gesehen, dass ihr ein Peer-Counseling macht. Wo ist da der Mehrwert von? Was kann das den betroffenen Studierenden, wie kann denen das helfen?
Ja, das ist richtig. Wir alle fünf haben selbst eine Beeinträchtigung, chronische Erkrankung. Und wir können uns mit Studierenden also auf Augenhöhe unterhalten. Das heißt nicht von oben herab, sondern... wir haben Verständnis und verstehen das alles, die Probleme und die Sorgen und die Ängste.
Ja, es gibt an der Uni Bielefeld ja auch noch die zentrale Anlaufstelle Barrierefreiheit. Was unterscheidet euch denn von denen?
Ja, das ist ganz einfach. Wir sind von der AStA und die ZAB ist von der Uni.
Also
wir arbeiten aber zusammen.
Macht ihr denn in dem Sinne genau das Gleiche? Nur die eine Gruppe ist von der Uni, die andere vom AStA? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
So ungefähr.
Ja, okay. Mhm. Das hat mir schon ein bisschen weitergeholfen. Ich danke dir. Vielen lieben Dank, Michaela Kalweit, für die Vorstellung des Referats für Studierende mit Beeinträchtigungen und anderen Stärken. Wenn ihr mehr erfahren wollt oder wenn ihr auch den ESB mal kontaktieren wollt, alle Infos bekommt ihr auch nochmal auf unserer Webseite auf radioherz.de. Es gibt Studierende, die ganz legitim länger Zeit bekommen für Klausuren und Hausarbeiten. Wusstet ihr das? Hä? Voll ungerecht, denkt ihr jetzt? Also ich höre auch gerade zum ersten Mal davon, aber finde das keinesfalls ungerecht. Denn es geht um einen sogenannten Nachteilsausgleich. Nachteile für Studierende mit Behinderung oder psychischen Problemen sollen damit ausgeglichen werden, um gleiche Chancen für alle zu bieten. Herz87.9-Redakteurin Hanna Rosenthal hat sich mit einem Studierenden der Fächer Anglistik und Literaturwissenschaften getroffen, der so einen Ausgleich hat.
Ich habe den Nachteilsausgleich beantragt, da ich eine soziale Phobie habe, wodurch mir im Schwerfeld im Seminar unter anderem was zu sagen oder Referate zu halten beziehungsweise mündliche Prüfungen und aufgrund von Depressionen, welche es mir schwer machen, mich an entsprechende Fristen teilweise zu halten.
Wie werden deine Nachteile durch den Nachteilsausgleich ausgeglichen?
Meine Nachteile werden dadurch ausgeglichen, dass ich zum Beispiel in Seminaren dann eher schriftliche Sachen abgebe, wenn Referate gefordert werden oder mündliche Prüfungen, darf ich unter anderem Bedingungen machen oder auch durch eine Hausarbeit ersetzen könnte. Meine Depression wird unter anderem dadurch ausgeglichen, dass ich verlängerte Fristen und Abgabezeiten habe.
In Prüfungen sieht das dann so aus, dass du verlängerte Prüfungszeit bekommst oder wie sieht das aus?
Genau, bis jetzt haben wir das mit allen Dozierenden so gemacht in den Prüfungen, dass ich das natürlich vorher mit entsprechend Vorlauf angemeldet habe und gefragt habe, was wir da machen. Das wurde dann jeweils mit den Dozierenden abgestimmt. Im Endeffekt lief es dann darauf hinaus, dass ich bei den meisten eine etwas längere Bearbeitungszeit hatte.
Wie hast du eigentlich erfahren, dass es einen Nachteilsausgleich gibt?
Den Nachteilsausgleich habe ich erfahren in meinem ersten Semester, weil eine Dozentin das erwähnt hat in einem Seminar. Hab dann allerdings lange gedacht, erstmal, nee, ich brauche den nicht. Und hab mich gequält durch manche Sachen, bis dann irgendwann ein anderer Dozent mir das noch gegenüber nochmal erwähnt hat. Und ich dachte, okay, ich erkundige mich mal, wie ich den beantragen kann und bei wem. Wurde dann in der Deli-Fakultät auf den Studiendekan Jan Andres verwiesen, mit dem ich dann das alles kommuniziert habe, wo meine Probleme sind, habe einen Nachweis meiner Therapeutin mit eingereicht, damit er halt einmal sieht, dass diese Probleme, sage ich jetzt mal, wirklich da sind. Und er hat mir dann dementsprechend den Nachteilsausgleich ausgestellt.
Also das heißt, du musstest den beim Studiendekan stellen?
Genau.
Du hattest da jetzt das Glück, beide deiner Fächer sind an der gleichen Fakultät, aber hättest du den sonst für jede Fakultät einzeln stellen müssen?
Genau, es gibt da auch, glaube ich, habe ich gesehen, irgendwo online ein Formular, das man stellen kann. Da wird dann unter anderem auch gefragt, ob man an einer anderen Fakultät auch einen Nachteilsausgleich stellt.
Wie hat sich das angefühlt für dich, einen Nachteilsausgleich an der Universität zu stellen?
Am Anfang fand ich es nicht unbedingt nötig. Da hatte ich eher das Gefühl, dass es übertrieben wäre, weil ich ja im Endeffekt jetzt in Anführungszeichen nur Depressionen und soziale Phobie habe. Habe allerdings auch gemerkt, dass mir dadurch Sachen schwerer gefallen sind. Am Anfang habe ich da auch immer dann sehr mit gezögert, ob ich jetzt anfrage. Aber ich habe einfach dann auch sehr schnell gemerkt, dass es eigentlich richtig ist, dass ich diesen jetzt in Anspruch nehme und wirklich frage und merke auch, dass mir dadurch Sachen teilweise einfach leichter fallen.
Wie genau kann ich mir das vorstellen? Also wie lief dieses Antragstellen für dich ab?
Ich kann natürlich nur von der Lilly-Fakultät sprechen. Und ich habe dann einfach Dr. Andres angeschrieben und gefragt, was er für Unterlagen braucht. Und er hat auch total nett direkt geantwortet und dann geschrieben, was er braucht. Und dann haben wir ein paar E-Mails hin und her geschrieben, auch inwieweit sich das ausprägt. Natürlich ist sowas in der Sprechstunde nochmal einfacher. Das war gerade eine Anfangszeit der Covid-Pandemie, wo keine Sprechzeiten waren. Deshalb haben wir das dann alles per E-Mail geklärt.
Wie akzeptiert ist denn der Nachteilsausgleich bei deinen Lehrenden?
Also bis jetzt hatte ich keine großen Probleme damit. Die anderen waren eher, cool, dass du das hast und dass du mir den direkt gezeigt hast, dann können wir daran arbeiten.
Hast du denn das Gefühl, dass dir durch den Aufwand, den Antrag zu erstellen, ein Nachteil entstanden ist?
Am Anfang habe ich das als nicht belastend empfunden, aber das war ein Prozess, würde ich sagen, das mir einzugestehen. Allerdings, sagen wir so, es war am Anfang natürlich die E-Mails hin und her schicken ein sehr einfacher Weg in meiner Fakultät, aber für mich das Schwierigste mir einzustehen, dass ich ihn brauche. Jetzt aber sehe ich, dass sich dieser kleine Aufwand gelohnt hat, weil ich jetzt viel entspannter studieren kann.
Hast du denn noch Verbesserungsvorschläge für den Nachteilsausgleich?
Das Einzige, was mir einfällt, ist, ich habe eine Freundin und die studiert auch an einer anderen Fakultät. Und sie meinte, bei ihr war es ein bisschen komplizierter, dann das alles zu beantragen, gerade in der zweiten Fakultät, in der sie studiert.
Dieses Beispiel ist nur eines von verschiedenen.
Herz 87,9.
Yay, ab ins nächste Semester. Ja, so locker und leicht startet das Semester vielleicht nicht für jeden. Für Menschen mit einer Behinderung oder chronischen Krankheit kann das Studium oft schwerer fallen, als es müsste. Ab dem nächsten Semester startet an unserer Uni das Peer-Mentoring-Programm der ZAB. Das ist die zentrale Anlaufstelle barrierefrei hier an der Uni Bielefeld und das Programm soll genau dabei unterstützen. Herz 87,9 Redakteurin Kim Aniko Naujok, Peer Mentoring, was ist das denn genau?
Ja, also das Peer Mentoring Programm ist für alle Studierenden, die eine Behinderung oder eine chronische oder psychische Erkrankung haben. Es soll dir dabei helfen, gut im Studienalltag an unserer Uni anzukommen. Außerdem kannst du durch das Programm andere Studierende in einer ähnlichen Lebenslage kennenlernen. Annika Vogt ist die Projektkoordinatorin und hat mir mal erklärt, warum dieses Projekt so wichtig ist.
Also es ist auf jeden Fall so, dass es laut der Studierendenbefragung 2018-2019 ungefähr 18% der Studierenden mit einer Behinderung, chronischen oder psychischen Erkrankung studieren und es in dieser Gruppe einfach schon zu studienrelevanten Erschwernissen kommt. Und wir möchten halt durch dieses Projekt auch helfen, einen guten Einstieg ins Studium zu finden.
Annika Vogt meinte auch zu mir, dass es an unserer Uni schon richtig gute Beratungsangebote gibt, aber es ist manchmal einfach schwer, in der Fülle das Richtige zu finden. Genau da will das Projekt helfen und nochmal die Möglichkeit bieten, andere soziale Kontakte zu knüpfen, über das eigene Studienfach hinaus.
Das klingt schon ziemlich wichtig, dass es jetzt dieses Programm ab nächsten Semester auch gibt. Wie ist das Peer-Mentoring-Programm denn überhaupt aufgebaut?
Also, wenn du an dem Programm teilnehmen möchtest, bist du ein sogenannter Mentee und wirst dann durch MentorInnen unterstützt. Als MentorIn studierst du schon an unserer Uni und hast ebenfalls eine Behinderung oder eine chronische oder psychische Erkrankung und dein Mentee kann so gut von deinen Erfahrungen profitieren. Gemeinsam bildet ihr dann ein Tandem und haltet über das Semester hinweg Kontakt. Im Programm profitiert ihr dann beide von Workshops, Aktivitäten und individuellen Beratungsangeboten.
Du hast jetzt gerade was von Workshops gesagt. Was kann man da denn noch zusätzlich lernen?
Ja, also die Workshops, die sind ein wichtiger Bestandteil in dem Programm, in denen du als Mentee und auch als Mentorin nochmal viel mitnehmen kannst. Annika Vogt hat mir erzählt, um was es da unter anderem so gehen soll.
Für die Workshops ist angedacht, Referenten innerhalb der Uni oder vielleicht auch von außerhalb zu holen, die eben zu Themen wie Nachteilsausgleichen, Prüfungsängsten und Studienorganisationen berichten und eben auch immer den Schwerpunkt legen auf Behinderungen, chronische oder psychische Erkrankungen.
Also wie du siehst, bieten auch die Workshops nochmal einen großen Mehrwert.
Danke an Kim. Das Peer-Mentoring-Programm der ZRB startet ab dem Wintersemester 2022 hier an der Universität Bielefeld. Das Programm dient dazu, Studierenden mit Behinderung oder einer psychischen oder chronischen Erkrankung den Uni-Alltag zu erleichtern. Ich bin mal mit einem Freund aus dem Ausland hier in Deutschland durch die Stadt gelaufen und wir sind an Ampelkreuzungen vorbeigekommen. Hört sich erstmal total unspektakulär an. Ist das für Menschen ohne Behinderung wahrscheinlich auch. Dann fragte er mich aber, warum sind denn nicht an allen Ampeln akustische Signalgeber für Sehbehinderte? Wie überqueren die denn die Straßen hier? Und dann bin ich ins Grübeln gekommen. Ich weiß es nicht. Auf dem Unigelände gibt es hier und da gerippte Bodenplatten für Menschen mit, die Menschen mit Einschränkungen helfen sollen, ihren Weg übers Gelände zu finden. Für diese für viele Menschen eher ungewöhnlichen Bodenplatten gibt es ExpertInnen. Solche ExpertInnen arbeiten bei der zentralen Anlaufstelle Barrierefreiheit und Herz87.9-Redakteur Niklas Treppner hat die mal bei ihrer Arbeit begleitet.
Ihr habt sie garantiert schon mal gesehen. Schließlich finden sie sich an vielen Haltestellen, öffentlichen Plätzen oder Zebrastreifen. Gerillt oder genoppt. Platten eingelassen in den Boden. Das sind ertastbare Wege für Menschen mit einer Sehbehinderung. Sogenannte Bodenleitsysteme. Die Rillen geben eine Richtung vor. Und die Noppen sind sogenannte Aktionsfelder. Die weisen auf Abzweigungen hin oder warnen vor Hindernissen. Ein sinnvolles Konzept, mit dem sich Menschen mit Sehbehinderung orientieren können. Schade nur, dass sie nicht immer richtig verbaut sind.
Hier zum Beispiel ist es falsch.
Echt? Warum?
Ja, weil hier kein Abzweigfeld hingehört. Hier müsste man im Prinzip von Gebäude, nee, von, also über den gesamten Bürgersteig breite ein Noppenfeld machen, ja. Beziehungsweise korrekterweise ein Richtungsfeld mit Rillen in die Gehrichtung des Bürgersteigs. Ja. Dass ich weiß, ich kann hier rechts und links laufen, komme aber an einen breiteren Bereich. Das heißt, ich kann mich da auch hoch und runter navigieren, hätte dann eine Noppenreihe zur Absicherung und dann erst die Rillen Richtung Straße. Okay. Das müsste eigentlich entkoppelt sein voneinander. Weil so weiß ich nicht, dass da eine Straße kommt.
Halleluja, das ist ja ganz schön gefährlich,
genau.
Wenn man so drüber nachdenkt.
Das ist falsch.
Es wird nicht das letzte Problem sein, was Michael Johann Funke an diesem Tag auffällt. Er ist seit 2014 der Beauftragte der Studierenden mit Behinderung und chronischer Erkrankung der Uni Bielefeld. Schon 3 Jahre später hat er zusammen mit einem Kollegen die zentrale Anlaufstelle Barrierefreiheit, kurz ZAP, gegründet. Die ZAP ist ein niederschwelliges Hilfsangebot für Studierende und Mitarbeitende der Universität. Sie hilft zum Beispiel beim Beantragen eines Nachteilsausgleichs, richtet barrierefreie Arbeitsplätze ein oder leistet Sensibilisierungsarbeit. Ich habe mich mit Michael Johann Funke vor dem R-Gebäude der Uni verabredet, wo er mich auf das falsch verbaute Leitsystem hinweist. Ich durfte ihn und seinen Kollegen Dr. Markus Paulussen bei einer Begehung begleiten. Denn Johann Funke ist auch für barrierefreies Bauen zuständig. Deshalb erkundet er regelmäßig Hörsäle oder Seminarräume, um Barrieren aller Art auszumachen. Barrieren gibt es allerdings sehr viele und sie sind sehr unterschiedlich.
Man kann nicht alles parat haben. Natürlich übersieht man Barrieren, die andere Menschen haben, weil, ich sag mal, jeder Mensch, unabhängig einer Behinderung, ist ja verschieden und hat ja seine eigenen Barrieren, egal ob das psychische Beeinträchtigungen sind, ob das Mobilitätsbeeinträchtigungen sind oder Sinnesbeeinträchtigungen. Ich habe in dem Moment eine Barriere, wo ich einen Kinderwagen habe und nur eine Treppe habe. Ja, und da habe ich keinerlei Behinderung, aber da werde ich behindert.
Und weil Barrieren an so vielen Stellen auftreten können und so verschiedene Menschen beeinträchtigen, muss man irgendwo anfangen. Michael Johann Funke hat ein einfach klingendes Prinzip.
Und Barrierefreiheit fängt da an, Barrieren eben im Kopf abzubauen. Das ist das A und O und Barrierefreiheit ist für alle gut.
Wir starten unsere Begehung im Z-Gebäude der Universität. Michael Johann Funke erklärt mir im Eingangsbereich, dass das Bodenleitsystem hier besser umgesetzt sei. Und dann dauert es auch nicht lange, bis Johann Funke anfängt, Barrieren abzubauen. Er fängt in meinem Kopf damit an.
Und da ist jetzt direkt das barrierefreie WC.
Ja, genau.
Ist da alles okay? Oder gibt's was zu meckern?
Ja, gibt es tatsächlich.
Ja?
Fällt Ihnen das auf?
Oh, ich glaube, da müsste ich jetzt mal eine Weile gucken.
Ich entdecke rote Schnüre, die von der Decke hängen und die ich so noch nie in einem WC gesehen habe. Jetzt habe ich einen Verdacht.
Also erstmal diese roten Linien, roten Schnüre, die sind die quasi die, da kann ich Personal mit rufen.
Ja, aber da ist auch schon der Fehler.
Ah ja, weil da komme ich nicht ran.
Richtig.
Ah, okay.
Warum?
Weil es zu weit hinten ist?
Also der vielleicht noch, aber der ist viel schlimmer.
Weil ich hier nicht ranfahren kann.
Nee, was mache ich, wenn ich auf dem Boden liege? Ich stürze.
Stimmt.
Ich komme vom Boden aus nicht dran. Die müssen bis zum Boden gehen.
Da hätte ich das nie gedacht.
Okay, ja,
das ist das Problem.
Ja, ja.
Deswegen haben wir im Hörsaalgebäude zum Beispiel ein neues System. Da haben wir eine umlaufende Schnur auf 30 cm. Da komme ich im Sitzen von der Toilette aus dran, aber auch im Liegen im ganzen Raum. Weil wenn ich da hinten umfalle, aus dem Rollstuhl kippe oder sonst was, dann komme ich auch nirgendwo dran.
Mit dem Hörsaalgebäude meint Michael Johann Funke das neue Y-Gebäude auf dem Unicampus, wo wir jetzt auch hingehen. Dort befindet sich der modernste Hörsaal der Uni. Der Koordinator der ZAB wirkt stolz, als er von den vielen Barrieren berichtet, die Menschen in diesem großen Hörsaal überwinden können.
Für hörbeeinträchtigte Menschen haben wir hier die Induktionsschleifen, das ist auch im gesamten Hörsaal. Das heißt, ich kann mich frei hinsetzen und kann über die T-Spule das Gesprochene auch hören. Vorausgesetzt, die Mikrofonanlage wird benutzt. Das ist immer Bedingung. Ja.
Das heißt, es ist egal, wo ich mich mit meinem Hörgerät CE hinsetze.
Genau. Diese Spulen, die sind so eingestellt, also sie sind ja im Boden, sie sind im ganzen Sitzbereich im Boden verlegt, in Schleifen. Und die sind so, das ist ein magnetisches Feld, sind so eingerichtet, dass sie genau auf durchschnittliche Kopfhöhe im Sitzen den stärksten Bereich haben. Ja. Wir haben das gestern mal getestet.
Wahnsinn. Wie haben Sie das getestet?
Wir haben einmal eine Beschäftigte mit einem Implantat auch dabei. Mhm. Und es gibt aber Empfänger dafür, dann kann ich das mit jedem normalen Kopfhörer auch hören. Also das ist auch etwas, was wir in der ZAB jetzt anschaffen zum Ausleihen, so kleine Empfänger. Kosten 200 Euro, glaube ich, ungefähr. Und die kann man sich ausleihen, dann kann man mit handelsüblichen Kopfhörern oder in ihre Kopfhörern, also mit Kabel aber, kann man sich hier reinsetzen und dann das gesprochene Wort direkt aufs Ohr kriegen. Das ist zum Beispiel auch interessant für Menschen, die Aufmerksamkeitsstörungen haben, ADHS, Autisten haben da die Möglichkeit, einfach abgeschottet, ohne Störgeräusche, den dozierenden Personen hier zu lauschen.
Aber selbst in diesem supermodernen Hörsaal gibt es Dinge, die man als Mensch mit Behinderung in Kauf nehmen muss.
Als rollstuhlfahrende Person muss ich hier in der ersten Reihe sitzen, oder?
In diesem Hörsaal leider ja. Ich habe hier keine Möglichkeit, nach oben zu kommen. Das ist in diesem so und im Zytec ist das auch so. Ne, im Zytec bin ich oben, genau, da komme ich nicht runter. Hier bin ich unten und komme nicht hoch.
Und einen Tisch habe ich auch nicht.
Doch, Tatsache. Die stehen hier.
Ah!
Die sind hier tatsächlich witzigerweise gerade aufgereiht. Wir haben ja hier die Plätze, wo die Stühle weg sind. Wir haben daneben immer auch Plätze für die Begleitung. Und wir haben im X-Gebäude, es ist eine Festbestuhlung, ja. Da sind die Tische fest vorne, das sieht sehr komisch aus, weil die da so drei einzelne Tische haben mit Klapptischen. Finde ich total unangemessen irgendwie, aber es wurde damals so gemacht. Und wir sind dazu übergegangen, halt mobile Tische zu nehmen, weil dann können die sich, dann müssen die auch nicht hier vorne sitzen, die können sich auch an die Seite setzen. Ne? Und man kann den Tisch halt einfach hinrollen, der ist unterfahrbar komplett. Ist extra vorne zu, dass man auch den Sichtschutz hat. Ne?
Jedes Mal in der ersten Reihe sitzen, ich hätte da keine Lust drauf. Schon alleine deshalb, weil ich Angst vor einer Nackenstarre hätte, so direkt vor der Präsentation. Und mit Freunden über die Dozierenden zu lästern, ist auch nicht drin. Es sitzt schließlich niemand neben einem. Man sitzt alleine. So langsam bekomme ich einen Eindruck, was es alles zu bedenken gibt, wenn man eine möglichst barrierefreie Uni möchte.
Da sind ganz viele bauliche Sachen. Handläufe, so wie hier, ist es richtig, den zieht man noch deutlich über die Treppe hinaus. Ist auch alles festgelegt in der DIN-Norm. Idealerweise auf beiden Seiten. Ja. Wenn man das mal ausprobiert mit einer einseitigen Lähmung und es gibt ja genug Menschen, die haben eine einseitige Spastik oder Lähmung und wenn ich dann so einen Handlauf auf der falschen Seite habe, komme ich diese Treppe nicht hoch. Gut, hier habe ich noch die Ausweichmöglichkeit mit der anderen Seite, ne? Aber das ist ja auch nicht überall.
Wir schauen uns im selben Gebäude noch einen Seminarraum an. Der ist laut Michael Johann Funke auch ziemlich gut ausgestattet.
Wir haben jetzt viel über Studierende gesprochen mit Behinderungen oder die mit Barrieren zu kämpfen haben. Ja. Lehrende haben das aber ja auch, ne?
Ja, richtig.
Deswegen
sind die neuen Pulte sind alle unterfahrbar, deswegen ist ja alles schön frei und höhenverstellbar sind diese. Das heißt, ich kann das ganze Rednerpult hochfahren.
Ja.
So wie hier jetzt die Multimedia-Pulte, das gab es so jahrelang noch nicht, habe ich darauf verstanden, dass wir das so ausführen, weil das ist auch ohne Behinderung sinnvoll, wenn ich zum Beispiel stehend hier was mache und einfach ein großer Mensch bin, ja. Und nicht klein bin. Oder wenn ich klein bin und das Pult zu hoch ist, Also auch für Standpulte machen wir das. Kann ich die verfahren. Also es hat viele Vorteile für viele Personengruppen.
Kann man das da jetzt runter und hochfahren?
Ja, ich glaube hier. Würde ich aber auch machen. Nicht ausprobiert.
Ah ja. Cool. Was so alles geht, ne? Wenn man will.
Ja, wenn man will, geht vieles. Ja.
Dafür muss man die vielen Barrieren allerdings erstmal wahrnehmen. Barrieren im Kopf abbauen also. Ich verstehe, wie viele Barrieren in dem neuen Hörsaalgebäude schon in Angriff genommen wurden. Gleichzeitig hat Johann Funke auch immer noch eine lange Liste.
Also ist das eigentlich so ein niemals endender Kampf, gerade jetzt auch was barrierefreies Bauen angeht, dass endlich immer alles dann mal so kommt, wie es sein sollte und...
Ich glaube, man findet immer Baustellen und ich meine, vollständige Barrierefreiheit gibt es auch nicht. Ne? Da, wo ich für die einen Barrieren abbaue, baue ich sie für den nächsten vielleicht auf. Ja? Also allein die DIN-Norm ist inkonsistent in sich, weil wenn ich die Türdrücker zum Beispiel alle auf 85 cm für Rollstuhlfahrende mache, derjenige, der nichts sieht oder Personen, die groß sind, suchen die nicht auf 85 cm, ne? Sondern brauchen die höher. Also von der Ergonomie her widerspricht sich da zum Beispiel vieles. Ne?
Wie entscheidet man denn dann?
Schwierig. Man kann nicht immer richtig entscheiden. Das ist einfach so. Das ist auch bei der digitalen Barrierefreiheit so. Ne? Also ich glaube in allen Bereichen. Der eine braucht Kanten zum Orientieren, der nächste braucht alles ebenerdig, um fahren zu können. Ne?
Handläufe, Bodenleitsysteme, unterfahrbare und höhenverstellbare Pulte. Es sind alles nur Ausschnitte einer Lebensrealität, mit der ich mich vorher kaum beschäftigt habe. Und dabei haben wir die digitale Barrierefreiheit zum Beispiel noch gar nicht richtig thematisiert. Dafür hat die ZAB mit Dr. Paulussen ihren eigenen Experten. Mir ist am Ende der Begehung klar, es gibt wirklich viele Baustellen. Und Lösungen für Barrieren zu finden, wirkt auf mich nun viel komplexer.
Ist es denn anstrengend oder macht Ihnen Ihr Job Spaß?
Mir macht es Spaß.
Ja? Ja. Was macht Ihnen Spaß?
Ich finde das nicht anstrengend. Also, weiß nicht, man kann mit allen Menschen reden und man muss manchmal ein bisschen beharrlich sein, aber das ärgert mich nicht. Das macht schon Spaß, weil man erreicht zumindest hier an der Uni Bielefeld sehr viel, finde ich.
Okay. Also, Sie sind da geduldig und.
Jo.
Nicht schnell verärgert.
Ich würde sagen, ich habe die gelassene Ruhe dazu.
Und auch die Durchsetzungsfähigkeit.
Und die, ja, genau. Danke.
Ja.
Die braucht man aber auch.
Ja, ja. Die braucht man und wenn man selber Freude an dem Job hat und an den Dingen, die man tut, dann kann man das auch sehr gut vermitteln.
Barrieren in unseren Köpfen. Ein ziemlich spannendes Thema und mit Sicherheit auch ein Thema, wo wir von den Mitarbeitenden der ZRB noch einiges lernen können. Ein Beitrag von meinem Kollegen Niklas Treppner, der von Michael Johann Funke lehrreiche Einblicke rund um das Thema Barrierefreiheit an der Universität Bielefeld bekommen hat. Und da kommt unsere heutige Infakt-Magazinsendung zum Thema Barrierefreiheit auch zum Ende. Vielen lieben Dank an Niklas Treppner und Hanna Rosenthal, dass diese Sendung zustande gekommen ist.
Herz 87,9.